Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das zweite HBL-Update. Heute mit dem Linksaußen von Wilhelmshaven. Wir sprechen über seine Handballkarriere und die Zeit, in der er mal vegan gelebt hat. Sein Name ist Roger ten Velde. Jetzt geht's los. Viel Spaß.
Hallo und hartelijk welkom bei der tweede Handball-Bundesliga-Update. Vandaag met de linkerhoek van Wilhelmshaven. We gaan het hebben over zijn handbalcarrière en de tijd waarin hij kort vegan geleefd heeft. Zijn naam is Roger ten Velde, dus laten we beginnen en heel veel plezier.
Dat was Nederlands. Das wollte ich schon immer mal sagen. Es steht Roger drauf, aber ich musste ein bisschen üben. Es heißt Roger, deswegen hallo Roger.
Das war eigentlich, glaube ich, auch das große Problem, was ich bisher in Deutschland gehabt habe, jedes Mal meinen Namen auszusprechen. Also ich habe damit natürlich keine Probleme, aber die Teamkollegen schon. Von da aus ist eigentlich die Spitzname immer Rudi gewesen. Nicht so nach meinem Geschmack, weil ich glaube, die Deutschen und die Niederländer wissen schon, dass zwischen Rudi und Holländer es nicht immer richtig läuft. Von daher nicht so ein cooler Spitzname, aber ist halt einfacher.
Aus dem U wird ein Ö und das G wird zum CH, wenn ich das richtig verstanden habe.
Wenn man was in Deutsch buchstabiert, eigentlich schon.
Rötra. So, den sprachlichen Teil haben wir abgehakt. Jetzt werden wir handballerisch, aber erst einmal die wichtigste Frage. Wie geht es dir?
Eigentlich ganz gut. Also ich bin froh, dass wir überhaupt noch Handball spielen dürfen. In diese verrückte Situation. Von daher alles gut und Bock, dass die Saison immer noch läuft.
Du bist der Linksaußen, habe ich schon gesagt, von Wilhelmshaven, 23 Jahre alt und am Wochenende hattet ihr spielfrei. Was hast du gemacht? Wie hast du es verbracht im Rahmen dessen, was man halt machen darf?
Ja genau, viel kann man natürlich nicht machen, aber es war mal toll, ein freies Wochenende zu haben. Deswegen bin ich rübergefahren nach Melsungen, wo mein Freundin wohnt und spielt, bei die SG Kirchhoff. Und da mal Zeit zu verbringen, war auch ganz schön.
Das ist aber eine weite Entfernung, oder? Melsungen, Wilhelmshaven, wie weit ist das?
Ja, 3,5-4 Stunden braucht man schon, über den Tag sogar noch mehr. Aber wenn Liebe da ist, dann ist die Fahrt, geht dann natürlich auch, muss man sagen. Ne?
Ja, das ist Liebe. Wie oft schafft ihr das, euch dann zu sehen, in normalen Zeiten, in Anführungsstrichen, mit dem Spielplan auch?
Normalerweise schaffen wir das schon jede zweite Woche. Manchmal ist es auch, wenn wir ein bisschen Pech haben, 3 oder 4 Wochen. Aber in diese verrückte Situation jetzt mit Corona ist es auch viel schwieriger. Man muss auch gucken, ob sie getestet ist und ich getestet bin natürlich und die ganze Quarantäne dazu macht es alles nicht einfacher. Aber es war toll, dass es auf jeden Fall dieses Wochenende mal wieder geklappt hat.
Und toll ist es auch, dass du Zeit gefunden hast für uns, für den Podcast, für die 13. Folge des zweiten HBL-Updates. Was ich vorhabe, ist, ich möchte mit dir ein bisschen über das vergangene Wochenende sprechen, über die Spiele, die stattgefunden haben. Dann wollen wir auf dich schauen. Mich würde die Situation auch im niederländischen Handball interessieren. Da liest man ganz viel, da hört man ganz viel. Und mein Eindruck ist, da ist gerade eine goldene Generation am Werk mit vielen Spielern, die auch in Deutschland unter Vertrag stehen, unter anderem auch in der zweiten HBL. Da müssen wir drüber sprechen. Und natürlich über deine Karriere und, was ich vorhin schon angedeutet habe, du hast mal eine Zeit lang vegan gelebt. Allerdings, stimmt das, dass es Vergangenheit war? Es ist jetzt nicht mehr so?
Also ja genau. Also nach dieser Periode merkt man schon, dass ich mehr auf Milchprodukte und so verzichte, aber ohne Fleisch geht's nicht halt für mich.
Darüber sprechen wir definitiv. Jetzt aber erstmal sportlich. Aufs vergangene Wochenende, da war wieder jede Menge los. Ostderby am Freitag zum Beispiel. Dessau verliert knapp gegen Elbflorenz Dresden. Gummersbach mit einem Wahnsinnssieg über Bietigheim. Klassische Frage, wie jede Woche zu Beginn dieses Podcasts. Gab es für dich eine Überraschung?
Also wie gerade angesprochen, Gummersbach, dass die gewinnen, ist halt keine Überraschung für mich, aber 31-17, gerade nach diese zwei Spiele, die Bietigheim gemacht hat die Woche vorher, wovon eine gegen uns natürlich, hat mich das schon überrascht, dass das so ein großes Unterschied war. Und sonst Fürstenfeldbruck gegen Konstanz hat mich ganz interessiert. Man hat gesehen, dass Fürstenfeldbruck natürlich in die letzten Spielen eigentlich durch die ganze Saison immer knapp dran war, es bisher noch nicht so oft umsetzen konnte zum Sieg. Und dass sie das jetzt in so ein wichtiges Spiel gegen einen Abstiegskonkurrent dann geschafft haben, ist schon eine Überraschung für mich.
Ja, das waren die Punkte 5 und 6. Tim Kaulitz letzte Woche hier im Podcast zu Gast, der hat gesagt, wir wollen bis Jahresende auf 8 Zähler kommen. Damit ist der nächste Step in dieser Mission gemacht. Eine Frage nochmal zu Gummersbach. 11 Spiele, 20-2 Punkte, diese sensationelle Leistung jetzt wieder vor allem auch, ja, nicht nur offensiv, auch defensiv logischerweise mit nur 17 Gegentoren gegen Bietigheim. Das muss man erstmal schaffen. Vor allem nur 7 Gegentreffer im zweiten Durchgang. Das ist wirklich Wahnsinn. Wer soll diese Mannschaft überhaupt schlagen?
Es ist klar, dass Gummersbach Favorit ist. Und die setzen das bisher auch richtig gut um. Ich glaube, die haben bei uns Schwierigkeiten gehabt. Da waren die ganz knapp an Unentschieden dran. Aber die Erfahrung zeigt einfach, dass sie das jedes Spiel trotzdem wieder bis zum Ende durchziehen können und das umsetzen bis zum Sieg. Die haben natürlich ein Spiel verloren gegen ASV Hamm. Und sonst haben die im Laufe der Saison gezeigt, dass sie ganz schwierig zu schlagen sind. Und dass es abwarte, wer da kommt und mal zeigt, gegen uns geht's nicht.
Hamm-Westfalen ist ein gutes Stichwort. Hamm hat das Verfolgerduell in Anführungsstrichen gegen Lübbecke verloren. Lübbecke geht jetzt drauf auf Platz 3. 4 Punkte hinter Gummersbach und Hamburg, hinter den ersten beiden. Und dann schaut man, wo ist Hamm? Und muss aus der Spitzengruppe mittlerweile rausgrollen. Hamm ist auf Platz 10 gefallen. 10-10 Punkte. Also komplett alles gefühlt auf Null dort. Was macht das mit den Aufstiegsambitionen? Sind die jetzt schon zu diesem Zeitpunkt dahin bei Hamm?
Dahin in die zweite Bundesliga gibt es, glaube ich, nie. Also bis zum zwei Kandidaten wirklich feststehen, ist alles noch offen. Aber mit 10-10 muss man schon sagen, dass es ganz, ganz schwierig wird, da noch was zu machen. Gerade wenn die, nach meiner Meinung, das Spiel gegen Lübecke jetzt verloren haben, die nach meiner Meinung auch Abstiegsfavorit mit dabei sind. Wird es halt ganz schwierig, da noch was zu machen, glaube ich.
Direkt hinter Hamm steht ihr, Platz 11. Da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, über die Saison von Wilhelmshaven. Über das letzte Wochenende brauchen wir nicht sprechen. Da gab es kein Spielchen. Deswegen schauen wir jetzt vor allem auf dich logischerweise. Einmal ganz kurz, um den Spieltag ein bisschen abzuschließen. Am Sonntag hat der VfL Lübeck-Schwartau noch deutlich gegen den EHV Aue gewonnen mit 34-25. Hüttenberg mit 2 extrem wichtigen Punkten in Großwallstadt. Hamburg dreht das Spiel in Ferndorf. Rimpa gewinnt gegen Eisenach und Dormagen relativ deutlich beim Tabellenletzten. Dem 19. jetzt dem TV Emstetten. Also das ist auch die Tabelle. Vorne Gummersbach und Hamburg, vor Lübbecke und Schwartau. Ganz unten Fürstenfeldbruck jetzt auf 17, Konstanz auf 18 und Emstetten auf 19. Jetzt kommen wir zu Röttgertenfelde, wo er herkommt, wie er zum Handball gekommen ist und. Dann steige ich direkt mit dieser Frage einmal ein. Wo kommst du denn genau her? Denn Niederlande ist ja ein großer Begriff.
Ja, ist ein großer Begriff, aber kein großes Land natürlich. Ich komme selber aus Arnhem. Es ist ein Platz, ein Stadt in der Nähe von Oberhausen, näher an der Grenze. Da bin ich groß geworden, bin da geboren und eigentlich nie weg gewesen.
Und wie kommt man dort zum Handball?
Bei mir habe ich eigentlich keine Wahl gehabt. Ich war mit dem Kinderwagen, glaube ich, schon in die Sporthalle. Ich habe 3 Geschwister, 3 Brüder. Ja, die haben alle schon Handball gespielt. Papa und Mama haben Handball gespielt. Und ich glaube, wie es so bei jeder Handballer geht, muss man dann als Jungs auch zum Handball. Aber das hat mir von Anfang an sofort Spaß gemacht. Und deswegen bin ich da so dazugekommen.
Also bei euch in der Familie ist Backe im Blut. Sozusagen.
Auf jeden Fall, ja.
Wie hoch haben deine Eltern gespielt und auch deine Brüder?
Mein Bruder haben erste Liga in Holland gespielt, nicht lange, haben am Ende alle für ihren Job gewählt dann und sich darauf konzentriert. Papa und Mama haben immer so auf Amateurniveau gespielt. Also das war ein bisschen so wie es zu Hause war.
Wann wusstest du, das möchte ich nicht machen? Ich möchte meinen Fokus komplett auf Handball setzen und schauen, ob ich damit nicht sogar Geld verdienen kann, das Ganze professionell mache.
Ich war schon jung, gefühlt talentiert und habe auch immer die Motivation gehabt, das Beste aus mich rauszuholen. Und ich glaube, ab 14, da ich zum ersten Mal die Einladung zum Jugendlehrgang Nationalmannschaft bekommen habe, wusste ich schon, okay, das kann man ernst nehmen, das Handball. Und von daher aus ab 15, glaube ich, in die Akademie in Holland gewechselt. Das ist halt ein großes Internat für Nationalspieler. Ja, ab mein 15. wusste ich schon, okay, das will ich nicht nur als hobbymäßig machen, aber da kann schon was mehr rauskommen.
Wo befindet sich dieses Internat?
Dieses Internat war früher in Limburg, in Sittard, hat sich aber mittlerweile nach Arnheim gewechselt, mein Heimat. Wäre für mich natürlich besser gewesen, wenn das früher auch schon so wäre, aber die Frauen waren auch in Arnheim und deswegen haben die jetzt alles auf ein Internat gemacht.
Jetzt sind wir schon plötzlich mittendrin im niederländischen Handball. Da hast du dann ja wahrscheinlich auch all die anderen kennengelernt, oder? Die jetzt auch in Deutschland anfangen zu rocken, oder? War da auch schon ein Danny Bayens, Nils Versteinen etc.?
Also mit Danny habe ich immer Jugendnationalmannschaft gespielt. Er war ein Jahrgang jünger, aber er hat immer schon bei uns mitgespielt auf Rückraummitte, von daher kenne ich ihn ja schon lange. Und Nils Versteine eigentlich seit der A-Mannschaft erst, weil der schon 4 Jahre jünger als ich. Und die habe ich dann erst später kennengelernt. Aber ich glaube, in Handballland wie Holland kennt man den anderen eigentlich alle.
Ja, apropos Rückraummitte ganz kurz. Ich habe gelesen, in der Jugend hast du dich auch mal auf Rückraummitte probiert, oder?
Ich habe tatsächlich eigentlich immer Rückraummitte gespielt. Eigentlich in der Jugendnationalmannschaft auch als Rückraummitte reingekommen und nicht als Linksaußen. Habe aber schnell gemerkt, dass ich es vom Große und physisch her nicht schaffe würde, da weiterzukommen. Und da mein Ziel eigentlich immer war, so weit wie möglich zu kommen, habe ich mich dann entschieden für die Linksaußenposition. Und das ist, wo ich immer noch bin.
Wann kam dieser Positionswechsel zustande?
Ich glaube, wenn das Physische schon wichtig geworden ist, das war bei, ich glaube, 16, 17, eher 17, glaube ich, habe ich mich dann erst umgewechselt.
Wenn man in ein Internat geht, dann setzt man alles auf eine Karte und sagt, jetzt oder nie, jetzt probiere ich es mit Handball. Du hast dann gefühlt rund um die Uhr Handballtraining, du hast natürlich auch Schule, aber du gibst dafür natürlich auch viel auf für diesen Traum. Was waren so deine Hobbys, die du dann neben Handball eben ein bisschen zurückstellen musstest?
Ja, ich bin früher immer mit meiner Familie Skifahren gegangen. Das war bis dahin eigentlich jeder Winter so. Das gibt es natürlich nicht mehr. Eins ist die Zeit gar nicht mehr da und zwei ist es verletzungsbedingt natürlich auch nicht optimal Skifahren zu gehen. Von daher ist das ein Hobby, was ich richtig vermisse. Ja, und sonst einfach die Zeit mit Familie und Freunde zu verbringen. Kann man nicht sagen unbedingt, dass das ein Hobby ist, aber das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und das macht beim Profisport schon ein bisschen schwieriger.
Wie oft bist du noch in der Heimat?
Boah, schwierig zu sagen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Natürlich die Male, dass ich zum Nationalmannschaft gehe, was sowieso schon 4-mal im Jahr ist, gehe ich kurz an das alte Zuhause vorbei. Von daher komme ich schon ziemlich oft noch zu Hause. Aber sonst durch die Saison hin nicht so oft.
Wann kam dein erster Wechsel nach Deutschland?
Ich glaube, das war 2015, 2016, bin ich mir nicht ganz sicher. Da bin ich nach Derschlag Gummersbach gewechselt. Da war eine Zusammenarbeit zwischen die 4. Liga-Verein Derschlag und 3. Liga-Verein Gummersbach. Das ist dann aus einer Mannschaft geworden. Haben da 3. Liga gespielt, zusammen mit Gummersbach dann halt. Und das war meine erste Erfahrung in Deutschland.
Hattest du vorher im Vorfeld geschaut, ich strecke meine Fühler mal nach Deutschland aus und schaue, wo ich mich ausprobieren kann? Oder kam der Kontakt von Derschlag aus?
Der Kontakt kam tatsächlich von Derschlag aus. Trainer war da Michi Lochtenberg, der natürlich auch immer erste und zweite Liga in Deutschland gespielt hat bei Dormagen. Ich habe ein gutes Turnier gespielt in Merzig, ein ziemlich bekanntes Turnier für Jugendnationalmannschaften. Und nach diesem Turnier den Anruf bekommen und eigentlich sofort gedacht, ja, das muss ich machen.
Was hattest du im Vorfeld gespielt?
Erste Liga in Holland bei Houten.
Dann kam der Schlag und das Ganze war genau ein Jahr.
Genau, also ich hätte vor, da länger zu spielen. Diese Zusammenarbeit zwischen Gummersbach und Derschlag ist aber nach einem Jahr schon auseinandergegangen. Die Lizenz dritte Liga ist dann bei Gummersbach geblieben. Die hatten genug Linksaußen aus der Jugend aus der A-Jugend kamen ein paar rüber. Und ich wollte halt nicht in die vierte Liga bleiben bei Derschlag und bin dann wieder nach Holland gewechselt.
Weil wenn man das hört, ich gehe zu einem Verein, der sehr, sehr eng mit Gummersbach kooperiert, dann hat man doch auch im Hinterkopf, über den VfL dann den Weg eben in höhere Klassen zu finden, oder?
Ja, genau. Gerade wenn man da als 18-Jähriger hingeht, dann denkt man, okay, wenn man dann eh da ist, dann kann man vielleicht ein bisschen sich zeigen. Und der Hoffnung ist natürlich immer da gewesen, dann den Schritt zu machen. Es war halt nicht für mich da, leider. Musste dann Pause machen, so gesagt, in Holland und habe dann ein Jahr später dann trotzdem den Schritt in die zweite Bundesliga gemacht.
Dritte Liga, erste Liga, das klingt erstmal gut, aber war das für dich dann, weil du eben aus der ersten Liga in den Niederlanden kamst, gefühlt ein Rückschritt?
Also Rückschritt von Niveau her glaube ich nicht, weil dritte Liga und die Beneliga heißt das jetzt in Holland, das ist eine Liga zwischen Belgien und Holland zusammen, damit die stärker wird. War das vom Niveau her sicherlich keinen Schritt zurück. Aber wie gesagt, ich habe immer die Traum und die Hoffnung gehabt, in die deutsche Bundesliga zu spielen. Und wenn man dann in Deutschland ist und dann wieder zurück kurz nach Holland muss, war das schon ein Gefühl von, okay, das ist nicht, was ich geplant habe. Aber vom Niveau her war das sogar ein ganz guter Schritt, glaube ich.
Dann kam ein junger Mann ins Spiel, den auch der ein oder andere handballaffine Mensch in Deutschland kennt. Kai Smietz, was hat der mit deinem Wechsel nach Deutschland zu tun?
Ja, hat schon was damit zu tun natürlich, weil wir haben auch immer früher im Internat auch zusammen gewohnt, sind Freunde seit wir Handball spielen, glaube ich, im Profiniveau. Und unsere Kontakte sind immer da geblieben und auch zwischendurch natürlich mal gefragt, wie es so bei ihm geht und wie es läuft. Und dann kam auf einmal die Nachricht von ihm, unsere Linksaußen, Lukas Mertens, wechselt nächste Saison zu Magdeburg.
Als Kai selber in Wilhelmshaven war, müssen wir sagen.
Genau. Und dann hat Kai mich geschrieben und gesagt, ja, ich glaube, das wäre ganz gut für dich. Und wir wollten auch mal wieder zusammenspielen. Ja, und dann war die Kontakt da und von da aus ist es eigentlich richtig schnell gegangen und ja, habe ich auf einmal meine Tasche gepackt im Sommer und dann stand ich in Wilhelmshaven.
Und dann hat dein Kopf gesagt, jetzt ist die Chance da, den Traum Profi-Handball in Deutschland zu spielen, zu verwirklichen.
Genau, das muss ich machen, das ist das Erste, was ich gedacht habe. Und auf jeden Fall auch gut, wenn man so in die zweite Liga wechselt, in ein anderes Land, dass man irgendeiner im Verein hat, der auch deine Sprache spricht. Ja, das war eine ganz tolle Situation, um dann neu in eine Liga einzusteigen.
Das sind jetzt auch schon über 3 Jahre, die du in Wilhelmshaven bist. Und ich sage mal, diese 3 Jahre waren turbulenter oder du hast in Wilhelmshaven mehr erlebt in 3 Jahren als andere in 5 bis 10. Kann man das so sagen?
Ja, also für meine Alter habe ich schon was erlebt schon beim Wilhelmshaven. Wir haben ein unglaublich schwierige erste, zweite Liga-Jahr gehabt, wo wir es dann schaffen. Dann nach dem zweiten Jahr steigt man ab. Dann kommt man mit ein richtig gutes Gefühl in die zweite Liga, wo man auch das Gefühl hat, vielleicht können wir jetzt in die nächsten Jahre durchstoßen. Dann kommt die Geschichte, die, glaube ich, jeder schon gehört hat in die zweite Liga, erste Liga, dass wir eine Insolvenzanmeldung machen mussten. Ja, das ist schon was in 4 Jahre, glaube ich, oder in 3 Jahre sogar.
Das alles würde ich gerne nochmal unter der Überschrift Traum Profi-Handball betrachten. Du bist in Deutschland, du spielst zweite Liga, du hältst die Klasse und daraufhin, ein Jahr später, steigt ihr ab.
Genau.
Was hat das mit deinen Ambitionen gemacht? Was hat das mit deinem mit deiner Sicht auf den Handball gemacht? Gab es jemals Wechselthematiken oder hast du gesagt, nee, Wilhelmshaven gefällt mir so gut hier, starten wir jetzt durch?
Man muss ehrlich sein, dass man schon überlegt, Ende der Saison, wenn Abstieg dann fast bestätigt ist, dass man nachdenkt über einen Vereinswechsel, um möglichst in die zweite Liga zu bleiben oder sogar in die erste Liga zu wechseln. Aber die Situation in Wilhelmshaven war so gut auf einmal, dass wir eigentlich alle gesagt haben, da komm, wir machen hier weiter und wir nutzen dieses Jahr dritte Liga noch enger zusammenzuwachsen, um dann vielleicht in ein paar Jahren selber mit unserem Verein Wilhelmshaven da durchzustoßen. Von daher, da alles so gut geregelt war, gutes Kraftprogramm, gutes Trainingprogramm, haben wir eigentlich fast alle da gesagt, komm, wir bleiben hier und wir stoßen durch.
Auch weil eben die Perspektive gestimmt hat?
Genau, die Perspektive war da eigentlich das Hauptthema, warum ich dann da geblieben bin, weil es einfach, ja, richtig gute Perspektiven gab. Und das war mit dem Blick auf die Zukunft eigentlich die beste Wahl.
Was heißt Perspektive? Also war klar, wenn du in der dritten Liga spielst als Zweitliga-Absteiger, gehörst du generell zu den Favoriten auf den Aufstieg. Aber das reicht ja eigentlich als Perspektive nicht, oder? Wenn man ein ambitionierter Mensch ist, und du hast auch schon gesagt, ihr wolltet durchstarten. Was war die Perspektive? Auf kurz oder lang sogar Aufstieg in die Liquimoli HBL?
Perspektive erstmal als junger Spieler, als 22-Jähriger ist, glaube ich, die Entwicklung. Und da waren viele Perspektiven, wie gesagt, dass das Kraftprogramm richtig gut war mit zwei Krafttrainer, die ich schon aus Holland kenne. Ein gutes Programm im Handballbereich. Das zeichnet alles für die Entwicklung und das war für mich ganz wichtig und klar waren die Ziele. Ich glaube, das hat unsere damalige Geschäftsführer auch ausgesprochen, waren die Ziele auch mal aufzusteigen in die Liquimoli Handball Bundesliga. Ich finde da selbst aber, dass man realistisch sein muss. Das geht nicht innerhalb von 2 Jahren von dritte Liga bis zum erste Liga. Da braucht man schon 3 bis 5 Jahre nach meiner Meinung und auch die es schon 3 bis 5 Jahre versuchen. Schaffen es auch nicht immer. Man hat gesehen, wir haben gute Spieler geholt und ja, die hätten alle beitragen können an diese Perspektive und diese Traum, dann vielleicht in 3 bis 5 Jahren mal in die Liquimoli Handball Bundesliga zu spielen. Aber dann ist, wie jeder schon weiß, alles geplatzt.
Aber der Traum lebt doch noch. Also jetzt generell erstmal aus deiner Sicht, für dich irgendwann mal.
Persönlich auf jeden Fall. Jetzt heißt es erst für uns die Saison überleben und das meine ich ja auch Corona-bedingt, dass die Hoffnung da ist, dass wir überhaupt die Saison zu Ende spielen können. Und das ist für mich halt im Moment das Wichtigste, weil ich glaube, das ist bei jeder im Moment das Wichtigste, weil viel weiter nach vorn können wir erstmal nicht gucken.
Das finde ich extrem spannend auch. Es ist furchtbar, glaube ich, aus Handballsicht, aber aus Handballersicht, wenn man das erlebt. Wir können nur von außen drauf schauen. Aber wenn man da mittendrin steckt in dieser Phase, jetzt habt ihr ein bisschen Klarheit. Es geht weiter, ihr spielt auf jeden Fall. Aber die letzten Monate, die waren ja so turbulent, auch medial. Da muss ja ein ungeheurer medialer Druck auch auf euch eingeprasselt sein, oder? Wie habt ihr es geschafft, wirklich trotzdem jede Woche konstant, weil die Leistungen und die Punkte, die stimmten ja. Wie habt ihr das geschafft, das weiter abzurufen?
Erstmal ist es klar, dass es im Kopf natürlich richtig schwer ist, sich da durchzusetzen durch diese Situation, pur weil einfach diese, die Zukunft ist halt nicht sicher. Das ist das große Problem. Kann ich hier bleiben? Was passiert mit der Regelung von der HBL? Dürfen wir überhaupt unsere Leistungsträger dann wechseln? Was passiert danach? Müssen wir absteigen? Ja, das sind alles Fragen, was halt unklar ist. Und eigentlich von Wilhelmshaven aus haben die von Anfang an gesagt, Jungs, macht euch keinen Kopf, wir versuchen alles daran zu tun, dass ihr alle hier bleiben könnt. Von daher haben die uns immer das Vertrauen gegeben, aber es ist halt nicht das gleiche, Vertrauen zu kriegen oder wirklich einen Vertrag unter die Nase. Und von daher war das alles ganz, ganz unsicher. Aber wir haben mittlerweile eine Mannschaft, die, ja, die so zusammengewachsen ist und so viel Spaß hat am Handball. Und wir haben in die Woche, dass es so schwierig war, einfach gesagt, Jungs, lass uns weitermachen, wo wir waren. Und das war Spaß. Und wir haben dann vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen mehr Fußball gespielt, um den Kopf leer zu machen. Aber wenn es dann zum Spiel kam, war jeder da und vielleicht kämpferisch noch stärker als vorher.
Wie habt ihr diesen Moment erlebt, als Anfang Dezember klar war, es geht definitiv weiter?
Ja, das war natürlich für uns richtig schön zu hören, weil das nimmt so viel Unsicherheiten weg. Und man hat auch gemerkt innerhalb der Mannschaft, okay, auch wenn es Abgänge gibt, wir wissen jetzt, okay, mit der Mannschaft, die hier steht, geht's weiter. Und da müssen wir bis zum Ende Gas geben, nicht mehr zurückgucken, was passiert ist. Wir haben die neuen Verträge, wir wissen, es geht bis Ende der Saison auf jeden Fall weiter. Also können wir uns nur noch auf das Handball konzentrieren und alles andere weglassen.
Ich habe es gerade schon angesprochen, es wurde sehr, sehr viel in der Handballwelt darüber gesprochen, darüber berichtet, über euch, über den Verein. Aber es ging natürlich auch fast immer nur um dieses Thema. Jetzt die Chance, das würde mich mal interessieren, was zeichnet den Wilhelmshavener HV eigentlich noch aus? Weil das ist ja nicht das ganze Bild, das, was wir in den letzten Wochen von euch gemerkt und gesehen und betrachtet haben.
Ja, was Wilhelmshavener wirklich auszeigt, hat auch die Situation gezeigt natürlich. Wir haben uns aus so einer schwierigen Situation hochgekämpft. Handball wird da geliebt. Das sieht man auch, dass man wieder so viele Sponsoren gefunden hat, die trotz dieser Corona-Situation uns noch aushelfen wollen. Von daher zeichnet das Wilhelmshaven echt aus, dass wir Kämpfer sind, dass die Stadt Kämpfer sind, die alle Handball lieben. Und das ist auch, was unsere Mannschaft auszeichnet. Ich glaube, seit ich hier bin, dass wir für jeder Punkt kämpfen und das bisher dann diese Saison auch ziemlich gut klappt.
Wie ist die Resonanz aus Fankreisen? Weil der Kontakt zu den Fans ist ja zumindest an Spieltagen überhaupt nicht mehr gegeben gerade.
Die Fans versuchen auch alles Mögliche. Also die stehen trotzdem am Sonntag mit einem Kram, mit Losen, die verkaufen, mit Weihnachtskalender, weiß ich alles, was die versuchen da noch zu machen. Das ist richtig schön zu sehen. Viel auf Facebook natürlich jetzt gerade auch, Sport Deutschland natürlich, die alles auch übertragen. Da hört man das ein oder andere auch über diese sozialen Netzwerken dann.
Sportlich gesehen, ich habe es schon angesprochen, ihr habt die Punkte geholt. Es sah sehr, sehr gut aus. Und im Dezember dann plötzlich 3 Niederlagen am Stück. Aber wenn man auch auf die Gegner schaut, Hamburg, Gummersbach, Bietigheim, das sind alles Mannschaften auch mit jetzigen Aufstiegsambitionen, unabhängig wie dort der Saisonstart verlaufen ist. Dann habt ihr es gegen Ferndorf wieder auf die Platte gebracht und 28-27 gewonnen. Das ist eigentlich so der erste Sieg gewesen, oder? Seitdem klar ist, es geht weiter.
Ja, genau. Also endlich war die Ruhe dann da und dann kriegt man sofort 3 richtig schwierige Gegner. Spieler, die man, ich glaube, innerhalb von 2 Wochen 4 Spiele umsetzen musste. Ja, mit einer Reise nach Bietigheim für uns, was 10-11 Stunden Fahrt ist, wird es natürlich auch nicht einfacher. Das waren 3 richtig schwierige Spiele. Wir haben das auch nicht umsetzen können zum Sieg, obwohl da 2 Heimspiele dabei waren. Trotzdem können wir, glaube ich, ganz zufrieden sein, wie wir zu Hause gegen Gummersbach gespielt haben. Daraus haben wir auch Vertrauen geholt. Und wie wir den letzten Sieg dann geholt haben gegen Ferndorf, kann man nur stolz sein. Wir lagen, glaube ich, mit der Mitte des Spiels mit 6 zurück, sogar viele Stunden vor Schluss noch mit 5. Ja, wenn man das noch umdrehen kann zum Sieg, dann kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein.
Es gab, du hast es schon eben kurz angedeutet, einige Vereinswechsel, unter anderem auch einen Tobias Schwolo, der euch verlässt, der natürlich seit Jahren auch für Wilhelmshaven so ein bisschen als Gesicht steht, oder?
Ja, Tobias war ein ganz wichtiger Spieler für uns. Das hat jeder, glaube ich, gesehen. War immer oben dabei bei der Topscorer-List, immer beim Assist richtig hoch mit dabei. Das ist einfach ein sehr, sehr guter Spieler und die werden wir handballerisch und menschlich schon innerhalb der Mannschaft vermissen. Aber in dieser Situation versteht man auch, wenn Spieler die Chance kriegen, woanders zu spielen und vielleicht eine Zukunft aufzubauen, auch mit Familie und Kinder. Ja, kann man die Wahl halt verstehen, aber ja, innerhalb der Mannschaft, spielerisch gesehen, werden die ihn auf jeden Fall ganz, ganz vermissen.
Wie war das bei dir so? Waren die Gedanken bei dir auch im Kopf? Nimm uns mal ein bisschen mit so in deine Gedankenwelt im letzten halben Jahr.
Ja, man muss vorstellen, du bist in die Kabine, wir hatten ein Testspiel gegen Minden eigentlich. Da kommt dann die ganze Vorstand rein und erzählt, was so abgeht im Verein. Dann ist das Erste, was, glaube ich, jeder Spieler denkt, wie geht's weiter, was ist meine Zukunft? Und dann guckt man natürlich auch zum anderen Verein, weil es halt noch nicht klar war, wie geht's eigentlich weiter in Wilhelmshaven. Die Unsicherheit war ziemlich lange da, bis Wilhelmshaven dann gesagt hat, im November, Jungs, wir kriegen das hin, die Verträge sind da. Kein Ding. Das war eigentlich das erste Punkt, wo man sagt, okay, es geht wirklich weiter und ich kann mich wieder nur auf Wilhelmshaven konzentrieren und nichts anderes.
Ja, wow. Also wirklich eine sehr intensive, glaube ich, intensive Zeit, die man dadurch lebt, und das ist noch sehr, sehr positiv umschrieben. Aber was sind jetzt die Ziele? Ist es der Klassenerhalt am Ende des Tages?
Ich glaube, das ist das wichtigste Ziel. Also man muss auch nicht vergessen, dass wir Ende der Saison noch 4 Punkte abgezogen kriegen. Und 4 Punkte ist in der zweiten HBL echt viel, weil, ja, wie gesagt, Konstanzgang gegen Gummersbach gewinnen und weiß ich, was da alles passieren kann. Also muss man als Ziel erstmal setzen, Klassenerhalt. Und danach können wir erst nach oben schauen.
Vielen Dank, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in diese Welt und ein bisschen erzählt hast, wie das im letzten halben Jahr bei euch so abging, und mal Einblicke auch direkt zu bekommen, wie es wirklich war und nicht das, was andere immer reden und wie wir das alle von außen nur betrachten, weil das ist dann natürlich alles nicht so eine Primärquelle wie du jetzt, der uns davon so spannend berichtet. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass du uns das so erzählst. Worüber ich jetzt gerne sprechen würde, das ist ein totaler Cut, das weiß ich, aber trotzdem, das finde ich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Du hast eine Zeit lang vegan gelebt, also kompletter Themenbruch jetzt, aber egal. Du hast vegan gelebt. Erste Frage, wann war das? War das auch in deiner Zeit schon in Wilhelmshaven?
Ja, das war tatsächlich letzte Saison.
Also, das ist noch gar nicht so lange her.
Nein, genau. Das war, ich glaube, letztes Jahr, Oktober bis Januar ungefähr. Also ein Jahr her jetzt. Ich glaube, jeder in Deutschland oder auch in Holland hat diese Doku mal geguckt auf Netflix, wo die dann zeigen, was veganes Essen mit deinem Körper macht. Und es gab mehrere Leute in meiner Mannschaft, die dann gesagt haben, boah, wollen wir das mal ausprobieren? Und so ist das eigentlich entstanden. Es hat erstmal für mich nichts mit Tieren zu tun gehabt oder was auch immer. Das war wirklich, komm, lass mal versuchen, ob das, was die in dem Doku sagen, auch wirklich stimmt oder ob wir da wirklich was merken an dem Körper. Ja, und deswegen haben wir das mal 3-4 Monate versucht.
Was heißt wir? Wer war noch mit dabei?
Ein Schluck Runz, der Torhüter, hat es dann versucht. Bartosz Kornitz hat es auch kurz versucht. Primoz Prost war sowieso vorne dabei, der macht das, glaube ich, sogar immer noch oder für einen Teil auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir das so mit, ich glaube schon, 4 bis 6 Jungs dann ausprobiert.
Was muss man dann beachten? Also lässt du dann von einem auf den anderen Tag einfach nur das Fleisch weg? Ich meine, vegan ist noch ein bisschen mehr, dann musst du auch noch viel, viel mehr Produkte weglassen. Was genau hast du alles beachtet?
Ja, genau das. Also Fleisch, Fisch, alles, was mit tierlichen Produkten zu tun hat. Also Milchprodukten ist ja klar, aber auch alles, wo Milch mit drin ist oder Soße, wo Eier mit drin sind. Du musst wirklich auf alles achten. Das war richtig hart, ersten Monat, aber danach hat man ein bisschen so einen Lauf im Tages, was man gerne isst. Und dann geht's eigentlich auch. Die schwierigste Situation waren halt, wenn man nicht zu Hause ist oder im Hotel ist oder so. Ja, muss man jedes Mal fragen, okay, änder das mal um oder ich brauche was anderes. Und das war im Endeffekt auch dem Grund, warum es halt schwierig durchzuziehen ist.
Gab es denn, das ist ja die wichtigste Frage am Ende des Tages, einen Unterschied? Hast du einen Unterschied in deiner Leistungsfähigkeit bemerkt aufgrund dieser Ernährungsumstellung?
Leistung weiß ich nicht, Ausdauer weiß ich auch nicht. Man hat auf jeden Fall an meinen Körper gemerkt, also auch das Blut, was abgenommen würde, dass die Werte wirklich viel, viel besser waren, weil man halt nicht nur auf die Ernährung achtet, aber dann auch viele Sachen, die normalerweise eigentlich schlecht für deinen Körper sind, nicht vegan sind und die lässt man dann sowieso weg. Sachen wie Schokolade oder wie Chips sind auch viele nicht vegan.
Schokolade ist schlecht für den Körper? Was?
Ja, genau. Also nicht nur, dass es nicht vegan ist, aber dass man das dann auf einmal weglässt, ja, das merkt man im Blut, hat man das auf jeden Fall gemerkt, dass das viel besser war und auch am Körper das Fett weniger geworden ist. Also das hat schon was gebracht, ja.
3 Tage vor Weihnachten erzählst du mir, dass Schokolade schlecht für den Körper sei. Ich fass es nicht. Der absolute Schocker.
War auch eine Überraschung, oder?
Ja, sehr
schlecht. So kurz vor Weihnachten.
Ich leg die Tafel kurz wieder weg. Dann stelle ich meine nächste Frage generell. 3-4 Monate hast du es durchgezogen, um zurück zum Thema zu kommen. Und dann hast du... War das von Anfang an klar, dass du sagst 3-4 Monate und dann beenden wir das Experiment? Oder hast du einfach nach 3-4 Monaten gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr?
Das Experiment war schon, dass wir gesagt haben, okay, 3 Monate müssen wir das auf jeden Fall durchziehen. Und wie du schon gerade angesprochen hast, dann kam Weihnachten.
Ach so.
Ja, und dann ist man bei Mama zu Hause und Mama hat schön Fleisch gekocht und das war für mich unmöglich. Ich liebe es, bei Mama zu essen zu Hause und dann kann ich halt auch nicht sagen, Mama, ich will kein Fleisch, ich will keine Sahneprodukte. Nein, das war unmöglich und dann habe ich auch gesagt, komm, es hat Spaß gemacht, das mal zu erleben, aber es reicht jetzt auch.
Wie feiert man Weihnachten in den Niederlanden? Was gibt es da zu essen?
Unterschiedlich, also nichts Festes. Wir machen immer am 24. Geschenke und dann, meine Mutter kocht gerne, von daher sitzen wir eigentlich den ganzen Abend am Tisch. Dann kommt alles Mögliche vorbei, 7 Gänge oft. Und
7 Gänge?
Ja, da kommt wirklich alles vorbei, aber manchmal ist Fisch, manchmal ist Fleisch. Manchmal ist es auch gar kein Fisch oder Fleisch, nur Gemüse. Es gibt so viele verschiedene Sachen da. Und ich glaube, jeder Familie in Holland macht was anderes da.
Habt ihr noch einen Platz frei in 3 Tagen? Bei 7 Gängen?
Normalerweise schon, aber Corona-bedingt dürfen wir keine mehr einladen. Es tut
Ach
mir
ja,
leid.
Da war ja was. Stimmt ja.
Sonst wärst du natürlich dabei gewesen.
Zurück zum Thema. Was ist dein Fazit nach diesem Experiment, jetzt mit etwas Abstand betrachtet?
Also man merkt schon, dass ich mehr auf Milchprodukte verzichte, weil ich einfach merke, dass es Soja und so mich einfach besser für die Mage gefällt, gerade am Spieltag oder so. Achte ich trotzdem drauf. Das Einzige, worauf ich einfach nicht verzichten kann, ist wirklich Fleisch und Fisch. Weil ich finde, dass wir als Sportler brauchen wir auch diese Eiweiß und Protein, die da drin sind. Und natürlich kann man das ersetzen durch ganz, ganz viele andere Ernährungssachen. Aber ich liebe es auch zu essen. Es schmeckt mir einfach. Und das sind Sachen, die ich immer essen will.
Aber ich höre schon raus, du beschäftigst dich auch damit. Du beschäftigst dich mit dem Thema Ernährung.
Ja, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir spielen mittlerweile fast 2-mal die Woche. Da muss man auch gucken, wie man schnellstmöglich regeneriert und wie man seinen Körper pflegt, weil Verletzungen brauchen wir auf keinen Fall und auch Ernährung hat damit zu tun natürlich.
Im letzten halben Jahr, wir haben schon über die allgemeine Situation in Wilhelmshaven gesprochen, wenn wir jetzt nur auf dich schauen. Wie bist du denn bislang mit deinen Leistungen, unabhängig von all dem, was war? Beurteilst du dich ja auch jedes Mal sicherlich selber. Wie zufrieden bist du mit dir gerade?
Ich habe einen ganz schwierigen Saisonstart gehabt. Auch das hat mit dieser Situation zu tun natürlich. Wir haben 5 Abgänge, wovon 2 Inblock-Spieler. Und das heißt, dass wir viel 5-1 spielen. Und mein Positionkollegen spielt gerne in die 5-1. Und deswegen... ja, bekomme ich da ein bisschen weniger Spielzeit als gewöhnt vielleicht. Aber man muss auch sagen, die Spielzeit, die ich bekomme, die gerade die letzten drei, vier Spiele, komme ich wieder ins Rhythmus, ist Kopf wieder ruhig und merke ich schon, dass es alles wieder sein wird die kommenden Wochen.
Wie sieht es bei dir und der niederländischen Nationalmannschaft aus?
Ja, genau. Ich war eigentlich seit 2 Jahren bin ich immer dabei, bis auf das wichtigste Turnier, was dann kam, das EM. Da haben die gewählt, Tim Rehmer ist dann kurz zurückgewechselt aus seiner Verletzung, hat sich wieder angeboten, dass er fit ist. Der ist dann noch ein Turnier mitgegangen, hat nach diesem Turnier dann auch entschieden aufzuhören. Und seitdem bin ich eigentlich immer dabei und Planung ist natürlich auch dabei zu bleiben.
Und da sind wir auch schon beim Thema. Niederlande und Handball. Welches Standing hat Handball überhaupt in den Niederlanden? Also wir wissen, wenn die Frauen spielen, die ja auch sehr erfolgreich sind, dann hat das ein großes Echo. Bei den Männern ist das gerade so im Gang. Wie sieht es überhaupt aus generell mit der Sportart Handball bei euch?
Die Frauen haben es natürlich viel, viel größer gemacht, dann es vorher in Holland überhaupt mal war. Die haben auch Spiele, wo 10.000 Karten ausverkauft sind innerhalb von 2 Stunden. Weil es einfach so richtig populär ist da. Aber das hat natürlich auch Werbung.
Sind ja auch Weltmeister.
Genau, das muss man auch sagen. Und das hat auch Werbung für die Männer gemacht. Natürlich spielen wir auch immer besser und wir waren jetzt endlich mal beim EM dabei. Und man muss ganz ehrlich in Holland sagen, Fans kommen erst, wenn Leistung da ist. Und die Frauen haben das jetzt gezeigt und wir zeigen jetzt mittlerweile auch, dass wir gut mithalten können in unserer Qualifikation und da auch viele Spiele gewinnen. Von daher wird es auch größer und größer, glaube ich. Von daher können wir ganz, ganz zufrieden sein, wie es jetzt läuft.
Warum läuft es bei den Frauen so gut? Wobei wahrscheinlich, jetzt mal ganz kritisch betrachtet, wird man auch bei den Frauen gerade ein bisschen enttäuscht sein. Nur Sechster bei der Europameisterschaft. Aber insgesamt, warum läuft es bei den Frauen besser? Was fehlt den Niederlanden bei den Männern noch zur großen Handballnation?
Ja, wir haben gerade schon über unsere Akademie gesprochen, über unserem Internat, was wir gestartet sind. Da kommen 25 Top-Talente zusammen, die großen Talenten aus Holland, die auch Bock drauf haben. Natürlich muss man sagen, da sind auch Talenten, die das ohne Akademie geschafft haben. Aber das große Teil geht dahin, trainiert da 2-mal am Tag und so wächst du nicht nur als individueller Spieler, aber auch wirklich als Nationalmannschaft zusammen. Die Frauen sind da 8 Jahre früher gestartet. Wenn man das so vergleicht, müssen die Männer auch in 8 bis 10 Jahre dann den Schritt Richtung Top machen. Ich glaube schon, bei Männern ist es viel schwieriger, an den Top zu kommen, als bei den Frauen, weil es physisch einfach einen riesen Unterschied gibt. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, dann uns jedes Mal für ein Turnier zu qualifizieren und nicht nur einmal.
Da war es doch auch entsprechend wichtig, letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt für ein Turnier sich qualifiziert zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Dann sitzt man auch in einfacherer Pott bei den nächsten Qualifikationen. Und dann ist die Chance größer, dass man es nochmal schafft. Und wir haben eigentlich gedacht, komm, gegen Österreich können wir eigentlich auch das WM schaffen. Das ist eine Mannschaft, die wir schlagen können in dieser Qualifikation spielen. Ja, Corona hat dann alles da auf jeden Fall geendet. Deswegen keine Qualifikation gespielt und kein WM für uns. Aber wir merken, wir kommen immer näher dran. Und wenn wir ein bisschen glücklich sind mit die Losung, da können wir auch mal auf dem WM stehen.
Was war dein bestes Ergebnis im Trikot der Nationalmannschaft?
In der A-Mannschaft ein Unentschieden gegen Slowenien war, glaube ich, ganz gut. Kann man mittlerweile auch als Top-Mannschaft sehen. Auf jeden Fall Top 10 Mannschaft in Europa, da kann man ganz zufrieden sein. Aber das beste Erlebnis, was ich gehabt habe, war den Sieg gegen Lettland, was dann wirklich auch die Qualifikationshiste für WM. EM, sorry.
Aber ich habe jetzt schon vorhin ein paar Namen genannt und wir könnten ja noch viel, viel mehr niederländische Spieler nennen, die in Deutschland spielen. Ist das gerade so ein bisschen die goldene Generation, die als erstes sich dementsprechend auch für eine EM qualifiziert hat? Muss diese Generation, also wenn nicht jetzt diese Generation, welche dann, die es auch schafft, tatsächlich mal ein bisschen weiter bei Turnieren vorzustoßen?
Das Wichtigste an dieser Generation ist, glaube ich, dass wir es auch wirklich schaffen wollen. Also wir haben alle den Blick auf, wie können wir das Beste mit unserer Nationalmannschaft erreichen. Ob wir die goldene Generation sind, weiß ich nicht. Man muss natürlich auch ehrlich sagen, wir haben schon ganz große Spieler gehabt, was eigentlich auch ein ganz guter Nazio damals war, mit Gary Eilers, mit Mark Bult, mit Bartosz Konitz, mit Fabian von Olfen. Ja, das waren sicherlich auch ganz, ganz große Spieler, größer als die meisten bisher geschafft haben. Aber die Einstellung und den Blick, um wirklich was zu erreichen mit der Nationalmannschaft, ist, glaube ich, jetzt besser, als dass es vorher mal war. Und das zeichnet, glaube ich...
Vor allem auch in dieser Fülle. Weil es jetzt eben nicht nur 4-5 sind, sondern es genau. ist eine ganze Mannschaft teilweise noch dahinter.
Genau, und deswegen die Einstellung Richtung Gewinn ist jetzt größer. Und ich glaube, das zeichnet es aus. Nicht unbedingt, dass wir jetzt eine goldene Generation sind oder was auch immer.
Dein persönliches Ziel mit der Nationalmannschaft?
Ja, auf jeden Fall natürlich EM, WM spielen. Das ist für uns erstmal das Hauptziel. Wenn man wirklich in die Zukunft guckt und mal guckt über 5 bis 10 Jahre, ja, wollen wir es auch mal in die Hauptrunde des EMs oder WMs schaffen. Und dann reden wir über Platz 12 bis 1 und nicht unbedingt die erste 3 natürlich, weil das wird natürlich eine richtig schwierige Aufgabe. Aber mal eine Hauptrunde zu schaffen, wäre ganz, ganz toll für uns, glaube ich.
Die Niederlande sind ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür als Handballnation, sondern wenn du an Sport denkst und die Niederlande ist als erstes erst einmal Fußball genannt. Wird man da eigentlich dann so ein bisschen schräg angeschaut, wenn man sagt, hallo, ich komme aus den Niederlanden?
Ja, gerade früher natürlich. Also da war es noch ganz unbekannt. Jetzt haben die Frauen wenigstens noch gezeigt, okay, Niederlande ist ein großes Handballland, gerade an die Seite. Aber man muss auch sagen, als Mann will man nicht immer verglichen worden. Ne? Wenn wir dann sagen, hallo, ich komme aus den Niederlanden, spiele Handball, wo die Frauen so gut sind. Ja, das ist nicht, was man als Mann unbedingt hören will, aber das ist halt so im Moment. Nein, aber ich glaube, gerade in Deutschland weiß man, dass es in Holland Spieler gibt, die auch wirklich Handball spielen können. Und ich glaube, wir sind unter dem Deutscher auch geliebt als Spieler.
Gibt es eigentlich, um den Dreh zu bekommen zu unserer Spotify-Playliste, aktuell gute niederländische Musik?
Also ich kriege tatsächlich viele Komplimente aus Deutschland über die holländische Musik, die gerade abgeht. Da ist Busy, das ist ein deutscher Rapper, Musikmacher, ein ganz bekannter. Und ich glaube, fast jeder deutsche Handballspieler kennt diese, die einen holländischen Teamkollegen haben, kennt diese Musik auf jeden Fall.
Weil ihr dafür sorgt, dass das definitiv in der Kabine gespielt wird?
Ja, bei uns tatsächlich ist Bartosz Konitz Musikwart, ist ja ein Holländer, von daher wird da sicherlich alles Holländisches auch mal vorbeikommen.
Dann ist die Musikbox doch in guten Händen, oder?
Auf jeden Fall. Von mir aus auf jeden Fall.
Was sind denn deine 3 absoluten Lieblingstracks der Zeit? Wir haben unsere Spotify-Kabinen-Playliste, die heißt Kabinenfunk. Die kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr diese Folge durchgehört habt, klickt euch da unbedingt mal rein. Da packen die Stars der zweiten HBL ihre Lieblingskabinen-Songs rauf. Welche würdest du dazu packen?
Ich packe auf jeden Fall mal 2 holländische dazu. Nur deswegen, weil ich Holländer bin und nicht unbedingt, weil das mein Lieblingsmusik ist. Aber da ist Tiger von Bilal, ist ganz bekannt, und Trag von Busy. Und was ich selber gerne mal vorm Spiel höre, ist Old Town Road von Lil Ness.
Ich muss eine kurze Verständnisfrage einmal anschließen. Nicht zur Musik. Die packen wir jetzt drauf. Die ist mit drauf auf unserer Spotify-Playliste. Kabinenfunk. Ich sage die ganze Zeit Niederlande und du bist Niederländer. Du sagst die ganze Zeit Holland und Holländer. Wann sagt man was?
Wenn man es richtig sagt, sagt man Niederländer. Also von daher machst du alles richtig. Aber es ist für mich halt schwierig auszusprechen, Niederländer. Und da fast alle Deutsche Holländer sagen und Holländisch, ist das eigentlich, sobald ich Deutsch spreche, so eingewachsen, dass ich das auch Holländisch nenne. Sobald ich aber in der Niederlande bin, ja, sage ich auch Niederlande und nicht Holland.
Also ist das Wort ähnlich schwierig für dich wie jetzt für mich Rüttger bzw. Röttger?
Ja, genau. Niederlande, ich weiß nicht, ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Holländisch, ja, ist halt ein bisschen einfacher. Und da ich das immer schon sage, ja, dann kommt das immer wieder mit rein. Aber mir ist das eigentlich alles egal, ob es Niederländisch, Holländisch ist. Jeder weiß, wo wir herkommen. Wenn wir selber bei der Nazio oder wo auch immer mal als Fan sind, schreien wir auch Holland rum. Von daher ist es alles Wurst.
Was sind, letzte Frage, die drei schwierigsten Wörter in Deutschland für dich?
Oh, es gibt viele Wörter, die ganz schwierig sind. Alles, was mit Sch zu tun hat, also wo wir alles eigentlich hinter einem Mund mit Ch machen, also CH, macht ihr das mit SCH ziemlich vorne im Mund. Das ist alles ganz, ganz schwierig für uns. Und sonst die Aussprache U und Ö ist unterschiedlich, wie man das in Holland und in Deutschland schreibt. Von daher tauscht man das manchmal gerne. Ja, das sind eigentlich die Hauptsache, was am schwierigsten ist.
Dann ist doch phonetisch gesehen der VfL Lübeck-Schwartau dein absoluter Lieblingsverein, oder?
Genau. Wir sagen immer, wir spielen in Lübeck. Wir sagen nur Lübeck. Also wenn ich Nies frage, wo spielst du, dann sagt er sicherlich Lübeck. Nein, Lübeck-Schwartau kann man aussprechen, aber das ist bei Lübeck, ist einfacher.
Aber es funktioniert doch. Großartig. So, das war Röntra Zenfelde und der Handball in Holland oder in den Niederlanden. Jetzt kommen wir zum Handball in der zweiten HBL und englische Woche steht ja an. Tippst du jetzt? 14. Spieltag?
Englische Woche, immer schwierig, also immer hart. Es spielt auch eine große Rolle, ob man zu Hause oder auswärts spielt, glaube ich. Gerade beim zweiten Teil von englische Woche. Das muss man sicherlich mit reinnehmen, wenn man tippt, glaube ich.
Mittwoch, 23. Dezember. Ortszeit könnte sich teilweise unterscheiden. Auf der Webseite der zweiten HBL seht ihr natürlich die genauen Anpfiffzeiten. Euer Spiel findet am Mittwoch statt, auswärts in Dresden, und habt dementsprechend eine lange Fahrt, 19.30 Uhr. Startet das? Ist das ein Spiel auf Augenhöhe?
Auf jeden Fall, wenn man auf die Tabelle guckt, natürlich. Ne? Ich glaube, Dresden hat 11:11, wir haben 10:12. Da sind wir ziemlich gleich natürlich. Wird ein hartes Spiel werden. Letztes Mal, da wir in Dresden gespielt haben, haben wir gewonnen. Wollen das jetzt natürlich auch wieder machen. Wir fahren einen Tag früher los, am Dienstag, damit wir die Ruhe haben am Spieltag. Ja, da werden wir natürlich alles versuchen, da das Spiel zu gewinnen.
Dann frage ich jetzt mal die Tipps ab für den 14. Spieltag. Hamburg gegen Dessau.
Hamburg.
Warum?
Zu Hause haben einen richtig guten Lauf. Ich finde das eine ganz, ganz gute Mannschaft, wirklich gute Mannschaft. Es gibt nicht unbedingt Spieler, wovon ich sage, okay, wenn die wegfällt, haben die nicht viel übrig. Die haben wirklich eine ganz gute Mannschaft, spielen eine ganz tolle Abwehr zusammen. Und gerade zu Hause werden die Dessau da schlagen, glaube ich.
Kann Fürstenfeldbruck seine 8 Punkte voll machen, auswärts beim EHV Aue?
Nach meiner Meinung nicht, aber zweite Liga steht immer voll Überraschung. Nein, ich sag da wirklich Aue.
Bietigheim gegen Rimpa.
Das ist ein schwieriger. Bietigheim hat es, wenn man Gummersbach nicht mit reinnimmt, die letzten 2 Spieler überragend gemacht natürlich, hat aber dann ein sicherlicher Klatsch in Gummersbach bekommen. aber zu Hause werden die übermotiviert sein, jetzt wieder die Punkte zu holen. Und deswegen sage ich Bietigheim.
Was macht Dormagen gegen den VfL Lübeck-Schwartau?
So im ersten Blick würde ich sagen Lübeck-Schwartau. Ich finde Dormagen aber auch eine gut zusammengewachsene Mannschaft, gerade wenn die zu Hause spielen. Deswegen tippe ich mal gegen der niederländische Nies Verstein und bin ich bei TSV Bayer Dormagen.
Was macht Hamm in Hüttenberg, beziehungsweise in Wetzlar bei Hüttenberg?
Da gewinnt nach meiner Meinung ASV Hamm auf jeden Fall.
Kommt wieder in die Spur?
Ja, ich glaube schon. Und gerade gegen Hüttenberg ist ein Spiel, was die einfach so vom Front auch gewinnen müssen. Und deswegen denke ich, dass sie das auch machen.
Elbflorenz Dresden gegen Wilhelmshaven.
Ja, darf ich nur eine Mannschaft tippen, oder? Das werden sicherlich wir sein, die da die Punkte mitnehmen.
Du darfst alles. Alles ist hier erlaubt. Eisenach gegen Ferndorf.
Auch ein ganz, ganz schwieriger. Ferndorf hat eigentlich zwei gute Spiele gemacht, aber das aus Hände gegeben. Gerade die zweite Halbzeit, wo die dann ganz unsicher spielen. In Eisenach ist sowieso immer schwierig. Klar ist es ohne Zuschauer, aber da bin ich doch bei Eisenach.
Zwei haben wir noch. Konstanz gegen Großwallstadt.
Das ist eigentlich ein Abstiegskampf. Wobei ich denke, dass Konstanz einen riesen Heimvorteil hat und deswegen auch das Spiel gewinnt.
Und Lübbecke gegen Emstetten.
Emstetten hat eine ganz schwierige Saison und Lübbecke hat seinen Lauf jetzt mittlerweile gefunden, spielen auch noch zu Hause. Von daher wird das auf jeden Fall Lübbecke sein.
Sagt Röttgertenfelde alle Spiele der zweiten HBL und die Ausgänge, ob er recht hat oder nicht, seht ihr natürlich live am Mittwoch bei Sportdeutschland TV. Dann ist Weihnachten und dann geht es ja schon direkt wieder weiter. Am 15. Spieltag, am zweiten Weihnachtsfeiertag spielt ihr zu Hause gegen Dormagen. Etwas Besonderes am zweiten Weihnachtsfeiertag für dich?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin das als Holländer eigentlich gar nicht gewohnt, dass man mit Weihnachten spielt. Das macht man, glaube ich, auch nur in Deutschland. Wir haben bisher immer auswärts gespielt am zweiten Weihnachtstag. Mal zu Hause zu spielen ist natürlich ganz schön, leider aber ohne Zuschauer diesen Jahr. Also ja, normalerweise ist die Halle voll bei Weihnachten, dieses Mal leider nicht. Aber ich mag es. Ich glaube, für die Fans ist es ganz toll. Für uns vielleicht ein bisschen weniger, weil man seine Familien nicht sehen kann. Ich kann zum Beispiel nicht nach Hause fahren. Aber das ist dann halt so. Ich freue mich auf jeden Fall, da zu spielen.
Das heißt, wann gibt es das 7-Gänge-Menü zu Hause?
Und normalerweise am 24. Und dann fahre ich auch immer einen Tag nach Hause. Das sind 3 Stunden. Aber Corona-bedingt ist das diesen Jahr natürlich auch nicht möglich. Es wäre ja doof, wenn ich am 23. in Dresden spiele, am 24. nach Holland zu fahren, um dann am 26. wieder ein Spiel zu haben. Ja, das gibt's diesem Jahr leider überhaupt dann nicht für mich.
Was machst du dann an Heiligabend?
Ich bin ganz eng zusammen mit unserer Mannschaftskollegen Bartosz Kornitz und meine Freundin wird rüberkommen und dann werden wir da auf jeden Fall Weihnachten nicht verpassen lassen.
Dann genießt es in diesem ganz besonderen Rahmen. An dieses Weihnachtsfest werdet ihr euch dann sicherlich noch lange erinnern. Das glaube ich schon.
Ich glaube jeder, nicht nur ich. Also ja. Du wirst das sicherlich auch erinnern. Und alle anderen auf der Welt gerade jetzt werden Weihnachten ein bisschen anderes erleben, als wie wir das uns gewöhnt sind.
Ich kann auf jeden Fall sagen, wenn Weihnachten durch ist, dann gibt es die nächste Folge. Also jetzt nicht unter der Woche, auch wenn englische Woche ist, die nächste Podcast-Ausgabe gibt es nächste Woche. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und jetzt sage ich dir vielen Dank, bleib gesund, pass auf dich auf und hab frohe Weihnachten.
Gleichfalls auf jeden Fall, Dankeschön.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war eine sehr, sehr spannende Ausgabe. Euch vielen Dank, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Kommentar bei uns, erzählt uns, was hat euch gefallen, was können wir verbessern. Lasst gerne ein Abo da, guckt euch auf Spotify, hört euch auf Spotify die Kabinenfunk-Playliste an und dann seid ihr nächste Woche hoffentlich auch wieder mit dabei beim zweiten HBL Update. Bis dahin, passt auf euch auf, habt fantastische Weihnachtstage. Im Rahmen dessen, was erlaubt ist, passt auf euch auf. Liebe Grüße, bis nächste Woche. Ciao.